Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein neuer politischer Pausenpodcast, verschönert, geistig aufgewertet für Sie alle jetzt das Suppenlöffeln oder das Essen von Wraps oder was auch immer Sie in Pause nutzen, um sich wieder fit für den Nachmittag zu machen. Wir wollen Sie ein bisschen fit machen heute und wir ist gemeint der wunderbare Mitarbeiter Arno von Schuckmann, der heute mit mir über den Bundespräsidenten sprechen möchte und die Bundesversammlung am kommenden Sonntag. Wir können ja kaum noch schlafen vor ja, Begeisterung und vor Unruhe auf das, was am Sonntag vielleicht sich entwickelt oder auch nicht. Arno von Schuckmann hat mein Buch Gesichter der Macht redigiert vor ein paar Jahren. Insofern hat er sich mit jeder Zeile intensiv auseinandergesetzt und wir haben beide in Vorbereitung auf das Gespräch noch mal ein bisschen geblättert, denn der Detailreichtum ist ja doch sehr ausgeprägt bei den vielen Bundespräsidenten, die wir hatten und die ich versucht habe, ein bisschen machtpolitisch in ihren Potenzialen einzuholen. Also herzlich willkommen, alle, die zuhören und herzlich willkommen, Arno von Schuckmann. Arno, schläfst du noch ruhig bis Sonntag oder was ist das?
Noch geht's, aber natürlich steigt so langsam die Aufregung. Es ist ja nicht üblich, dass ein Bundespräsident für eine zweite Amtszeit antritt. Das hatten wir bisher erst viermal, wobei dann die von Herrn Köhler ja auch ziemlich kurz war, aus bekannten Gründen. Und von daher ist es natürlich besonders spannend, auch zu sehen, wie sich dann die zweite Amtszeit entwickelt. Wenn man dem Bundespräsidenten quasi eine als Obmacht zuspricht, dass man sagt, okay, man nimmt an, dass der halt Macht hat und solange man das annimmt, dann hat er diese auch und kann auch gestalten. Es ist besonders spannend zu sehen, wie sich sowas überträgt, gegebenenfalls auf eine zweite Amtszeit.
Ja, ich meine, am Anfang war Heuss bei allem, könnte man sagen. Die Adenauer war auch am Anfang als Kanzler und damit auch derjenige, der das Amt geprägt hat, so hat es Heuss geprägt. Ne? Der hat die Amtszeit voll durchgezogen, die zweite Amtszeit. Lübcke, krankheitsbedingt ein paar Monate, musste er vorher aufhören. Ne? Von Weizsäcker hat auch die zweite Amtszeit gemacht. Köhler im Prinzip ein Jahr, mehr nicht. Ne? Und jetzt Steinmeier ist also nicht nur davon abhängig, wie fit man ist, sondern welche Mehrheitsverhältnisse existieren. Ich glaube, der es am liebsten in die zweite Halbzeit gebracht hätte, wäre Walter Scheel gewesen, der das unbedingt Ich wollte, hat aber klugerweise natürlich nicht das versucht hinzubekommen, weil er die Mehrheit nicht hatte. Und das Außergewöhnliche hier war ja, am letzten Mai hat Steinmeier sich einfach vorgewagt, wahrscheinlich eines der riskantesten Sachen während seiner Amtszeit und gesagt, ja, ich stehe zur Verfügung und wollte es damit aus den Koalitionsverhandlungen herausziehen und hat ja, den Poker bestanden. Aber in der Tat, die Blicke richten sich nach vorne, nicht wer jetzt gewählt wird, sondern die Erwartungshaltung, was kann er denn in den kommenden 5 Jahren leisten?
Wie ist es denn einzuschätzen? Du hast ja in deinem Buch, das du vorhin angesprochen hast, ja auch 4 Rollenmuster ausgearbeitet für die Bundespräsidenten. Sind die denn, kann man sich das gleich verteilt vorstellen über die beiden Amtszeiten oder ist es ein Problem, wenn man eine besonders prägende, wahrgenommene erste Amtszeit hat? Schadet das einer eventuellen zweiten Amtszeit?
Ja, im Rückblick kann man eigentlich keinem raten, eine zweite Amtszeit anzutreten. Sie war nie glanzvoll. Das, was blieb, blieb eigentlich meistens von der ersten Amtszeit. Und so schon erkennbar, offenbar schwer, sprachmächtig zu bleiben, Themen zu setzen, also im Sinne von Meinungsbildung. Es ist wahrscheinlich immerwährend möglich, Versöhnungsstifter zu sein, bei Gedenktagen, bei historischen Veranstaltungen, auch als Demokratieerklärer. Man kann sicherlich Zivilitätswächter auch bleiben in einer Gesellschaft, die natürlich auch von Extremen bedroht ist und Weiterdenker. Ne? Das ist auch eine Aufgabe, die bleiben sollte. Ich meine, ich finde vor dem Hintergrund der Arbeitsteilung mit dem Kanzler natürlich auch die Herausforderung jetzt völlig neu. Bei der Amtszeit muss er mit Scholz ihn bekommen. Gut, dann gibt es nochmal eine Bundestagswahl kurz vor Ende seiner Amtszeit, aber erst war Merkel, jetzt war Scholz. Er ist vom Typus her, ja, Scholz jetzt nicht komplett unähnlich, aber die Herausforderungen sind natürlich vollkommen anders. Insofern kann man schon sagen, das Modell, die Demokratie aufsuchen, weiterzuerklären, kann er wahrscheinlich in der Postpandemie machen, in Bürgergesprächen wird weiterlaufen, aber ist er einer, der uns mit den Zumutungen auch konfrontiert, die der Transformationsprozess notwendig macht. Das weiß ich nicht, aber es wäre, glaube ich, sehr wichtig auch, dass er ja, sich praktisch an die Spitze vielleicht auch dieser Veränderungsnotwendigkeiten stellt, also veränderungspatriotisch die Zumutungen zu begleiten und darauf zu achten, wenn die Ampelregierung schon nicht so dramatisch auf Veränderungen setzt, dass es doch zukunftstauglich zu Veränderungen kommt. Denn wir spüren ja, was alles nicht funktioniert, wie reparaturbedürftig dieser Staat ist. Und da könnte er doch im Sinne des Gemeinwohls das Inklusive vorantreiben, dass es nicht ungerecht geht, dass es sozial ist, dass es fair ist, aber dass wir erfahren kommunikativ, was überhaupt sich verändern sollte.
Das heißt, aber er müsste ja seine Gestaltungspotenziale auch geschickt wählen. Er kann ja nicht einfach hingehen und wie die Tagespolitik jeden Tag versuchen, Meinungen zu bestimmen, sondern er muss das ja eher mit gezielten Spitzen dann wahrscheinlich machen.
Ja, das ist schon strategische Redeplanung und Eventplanung, die man auch so aus dem Amt heraus macht, nur weil man auftritt, produziert man keine Nachrichtenwerte. Und es ist immer eine Gratwanderung, nicht ins Operative zu verfallen. Aber die Dramatik der Zumutung, die einfach die Politik ja eingehen muss, das heißt also, es wird dann Einschränkungen für uns geben. Unser Leben wird sich ändern, wenn wir eine sozial-ökologische Marktwirtschaft einführen, aus einer Wachstumsgesellschaft eine Nachhaltigkeitsgesellschaft zu machen. Und wenn es nur in kleinen Teilen ist, wird das unser Leben verändern. Da braucht man einen, der das Gemeinwohl im Blick hat, nicht Einzelinteressen, nicht demoskopieabhängig ist, nicht von Mehrheiten abhängig ist. Also ein Solitär, und das kann ein Bundespräsident. Oder kann eben die Politik auch antreiben, zu sagen, was auf uns zukommt. Also diese Aufgabe des Aufklärens hat er, ob er dann gehört wird, liegt auch an uns.
Und sicherlich natürlich auch an der aktuellen Situation. Je krisenhafter der aktuelle Kontext ist, desto schwieriger ist es natürlich dann damit weiterdenken und gemeinwohlorientiertem Zusammenhalt wahrscheinlich durchzukommen. Sondern man muss natürlich schauen, wie es dann sich postpandemisch und natürlich auch nach außenpolitischen Krisen dann der Möglichkeitsraum quasi ergibt.
Ja, aber soziale Rollen, soziale Situationen, die wir lieben, die wir unsere Gesellschaft ja überhaupt erst möglich macht, führen in der Regel zu Infektionsrisiken. Also die soziale Textur ist doch seit 3 Jahren im Eimer, um es salopp zu sagen. Die Coronakratie mit der Distanzdemokratie, in der wir konfrontiert sind, lässt ja alle mit sozialer Kompetenz zum Infektionsrisiko werden. Was ist denn das für eine Qualität von Willensbildung, von Partizipation, von Öffentlichkeitsherstellung? Das ist doch absurd in einer Zeit, in der wir leben. So, nur brauchen wir auch ihn, den Bundespräsidenten, um uns anzutreiben, aus diesen Höhlen wieder rauszukommen, um das Soziale aufsuchen zu wollen, Freude am anderen zu haben. Auch da brauchen wir einen Einpeitscher. Jetzt ist das Problem, Steinmeier ist jetzt nicht der leidenschaftliche Missionar, der so als Antreiber eigentlich wirken kann. Aber er ist der einzige Verlässliche in Vielfaltskrisen, der noch da ist, so ungefähr. Alles ändert sich, er bleibt. Das ist die Form von verlässlicher Langeweile, die aber ganz hilfreich sein kann, als Berechenbarkeit in einer Zeit, in der sich alles wandelt. Also es sind hohe Aufgaben, finde ich, und wahrscheinlich muss er sich in dem einen oder anderen Punkt auch neu erfinden, um uns dann antreiben zu können.
Ja, Mut machen, um wieder zusammenzufinden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Da ist halt immer, was ich mich dann nochmal mit Blick auf die zweite Amtszeit gefragt habe, ist das vielleicht sogar ein Vorteil, dass Steinmeier in der ersten Amtszeit jetzt nicht wie andere Bundespräsidenten zuvor mit besonders großen Reden aufgefallen ist, sondern er war am Anfang stark im Fokus bei den Jamaika-Koalitionsverhandlungen, dann bei der großen Koalition, bei der großen Koalition, bei den Verhandlungen, als er dann die SPD dazu animierte, in die große Koalition einzutreten. Aber er ist halt nicht durch die großen Reden wie andere Bundespräsidenten, auch wie Gauck beispielsweise aufgefallen oder Weizsäcker oder auch Herzogen der
Buchrede. Was war für dich der wichtigste Satz oder die wichtigste Rede, die irgendwie in Erinnerung ist?
Von Herrn Steinmeier?
Ja.
Tatsächlich ist mir da gar nicht so konkret in Erinnerung geblieben. Für mich ist das omnipräsent, die sind die Fotos mit den Parteivorsitzenden und Herrn Steinmeier und der Inszenierung dieser Fotos, als er dann die Parteispitzen einbestellte, um an die Verantwortung, an die gesellschaftspolitische Verantwortung zu appellieren, doch schnellstmöglich eine Regierung zu finden, nachdem es sich so lange hingezogen hatte. Das ist so, was komplett in Erinnerung geblieben ist. Und die Reden sind nicht so präsent.
Ja, vielleicht aber in dem Umfeld schon diese Rede, die er montags danach hielt, als in der Nacht die Ampel die Jamaika-Gespräche scheiterten. Ne? Also ich erwarte, das hat man von einem Bundespräsidenten so vorher nicht gehört, ich erwarte, dass die Parteien sich verdammt nochmal jetzt, so war das natürlich nicht formuliert, zusammenraufen. 73% war mittig gewählt, dass da irgendeine Regierungsbildung raus entsteht. Er wird nicht das Spiel mitmachen, Auflösung, Bundestag und so weiter, um irgendwie Neuwahlen möglich. Das war schon eine sehr markante Formulierung, die ihn als Kanzlermacher auswies. Und vielleicht war das die entscheidende. Die anderen Reden, sehr stark geschichtsmächtige Reden, den Jahrestagen 1848, 49 Revolution oder Novemberrevolution 1918 und so. Auch die Reden, die er in Italien, Polen gehalten hat an den Gedenkstätten der NS. Das sind wunderbar großartige Reden zum Nachlesen. Ne? Aber sie haben jetzt nicht den Satz produziert, der uns jetzt heute bewegt. Ne?
Ja, deswegen wäre meine Annahme, weil er halt noch nicht dieses große gesellschaftspolitische Projekt beispielsweise angestoßen hat oder noch nicht diese große Integrationsrede gehalten hat, dass er vielleicht da sogar noch mehr Potenziale hat, als hätte er das schon getan.
Ja, ich meine, im Duo war das ja eigentlich das Aufregendste, was wir so als Zuschauer oder auch als Wissenschaftler erleben konnten, also Gauck, Merkel, ne, zum Beispiel. Ne, diese selbstrührende Kraft, Emotionen als Demokratieapostel, ne, wie Gauck hätte, und dann diese Eiskönigin im Kanzleramt daneben. Ne, das ist ein großartiges Pendant, was die Verfassungsorgane kompensatorisch eben auch zulassen. Und da finde ich, ist es im Moment schwer zu sehen, wie sich Steinmeier und Scholz so deutlich unterscheiden können, weil wir im Kanzleramt ja jetzt nicht mehr eine Koalition haben wie der Willen, wie die GroKo, sondern wir haben jetzt eine selbst euphorisierende Ampelkoalition, die jetzt loslegen könnte, auf die wir als Bürger ja auch warten, dass sie loslegt.
Und sich selbst Progress zuschreibt.
Und wo ist dann, vielleicht muss er sie mit Fröhlichkeit übertrumpfen, weiß es nicht. Also irgendwie muss er sich in dem Punkt neu erfinden, um die zweite Amtszeit nicht nur irgendwie abzusitzen, dabei ist er überhaupt kein Typ. Er ist unglaublich umtriebig, wissbegierig und er ist auch Moderator in eigener Sache. Das habe ich auch noch nie erlebt im Schloss Bellevue, in den Formaten, wie er da moderiert, selbst intensiv eingelesen als einer von anderen, der eben mitdiskutiert und nicht irgendwie nur vorher eine tolle Rede hält. Da ist er ja unmittelbar auch Bürgerpräsident. Also ich bin mal gespannt, die Zeit ist jetzt leider schon wieder um, das intensiver auszutauschen, was noch alles kommen kann, aber die Suppen sind halt ausgelöffelt und es gibt ja noch mehr Formate, auch bis Sonntag, bis zur Bundesversammlung, aber ich glaube, es sollte nochmal deutlich werden, es geht jetzt nicht um irgendwie einen Grüßonkel, der da zu wählen ist, sondern wir haben als Bürger eine hohe Erwartungshaltung, dass er aus dem Amt was macht, auch in der zweiten Amtszeit. Der Arno Schuckmann sicherlich auch, oder?
Ja, absolut. Ich habe auch hohe Erwartungen, dass er gerne sein Demokratieprojekt besonders omnipräsent versucht weiter zu bestärken und gerade in diesen schwierigen Zeiten mit diesen vielen Polarisierungen seine Integrationskraft entfaltet.
Ja, und dem einem unauffälligen Scholz richtig auffällig sein im Schloss Bellevue, das wäre doch mal was. Danke fürs Mitmachen, danke fürs Zuhören.
Tschüss. Danke auch.